Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören die neueste Ausgabe unserer Auswanderersendung Fernruf. Und heute haben wir in gewisser Weise eine Spezialfolge. Denn wer den Kontrafunk regelmäßig hört, kennt die Stimmen im Kontrafunk. Die eine Stimme berichtet aus Südamerika, die andere aus den Vereinigten Staaten. Beide ordnen das Weltgeschehen ein, liefern Hintergründe und erklären Entwicklungen vor Ort. Doch heute wollen wir den Spieß mal ein bisschen umdrehen, denn hinter den Kontrafunk-Korrespondenten Alex Bauer und Susanne Heger stehen zwei ganz persönliche Lebensgeschichten. Beide haben die Schweiz bzw. Deutschland verlassen und sich ein neues Leben auf dem amerikanischen Kontinent aufgebaut. Er in Lima in Peru, sie in Naples, Florida, USA. Was hat sie dorthin geführt? Warum sind sie geblieben? Wie verändert ein Leben zwischen zwei Kontinenten den Blick auf die Welt oder auf die alte Heimat? Und was lernt ein Journalist über ein Land, wenn er dort nicht nur recherchiert, sondern auch wirklich lebt? Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Fernruf, heute mit zwei bekannten Stimmen des Kontrafunks, die wir einmal nicht als Korrespondenten erleben, sondern als Auswanderer mit außergewöhnlichen Lebenswegen. Ich bin Gernot Donowski, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Liebe Hörer, viele Menschen wandern aus, weil sie bessere wirtschaftliche Chancen suchen oder einfach dem schlechten Wetter entkommen wollen. Mein jetziger Gast ist einen ganz anderen Weg gegangen. Er lebt seit Jahrzehnten immer wieder in Peru, einem Land, das viele Europäer höchstens aus dem Urlaub kennen. Dabei hat er dort nicht nur eine neue Heimat gefunden, sondern auch erlebt, wie unterschiedlich Gesellschaften funktionieren können. Als Journalist hat er politische Krisen, Gewalt, wirtschaftliche Umbrüche und den Alltag eines Landes kennengelernt, das oft weit entfernt scheint von unserer europäischen Lebenswirklichkeit. Wie lebt es sich dort? Was kann Europa von Südamerika vielleicht lernen? Und was besser nicht? Darüber spreche ich jetzt mit dem Schweizer Journalisten Alex Bauer. Liebe Hörer, Sie kennen ihn von 1820 und Kontrafunk aktuell. Er ist natürlich unser Korrespondent in Südamerika. Herzlich willkommen im Fernruf.
Ja, hallo. Ich grüße euch alle ganz herzlich in Europa.
Ja, Alex Bauer, deine Geschichte beginnt in Peru, lange bevor du als Journalist bekannt geworden bist. Du warst damals als junger Mann unterwegs, hast unter anderem mit Alpaka-Pullovern gehandelt und hattest keinen festen Lebensplan. Wie kam das überhaupt dazu, dass ausgerechnet Peru dein Ziel geworden ist?
Ja, also ich war damals, 1980 war ich 20 Jahre alt. Frage, gehst du studieren? Ich hatte überhaupt keinen Bock und wusste nicht so recht, was anfangen mit meinem Leben. Und da kam ein Freund und der hat so ein Marktfahrer und der mit Hippie-Produkten hat er gehandelt und der hat gesagt, ja, ich brauche diese Alpaka-Pullis aus Peru. Der hat mich auf die Idee gebracht, dahin zu reisen. Ich hatte keine Ahnung. Ich kam hier in Lima an mit einem One-Way-Ticket und $700 in der Tasche. Das war damals noch ziemlich viel Geld. Und ich bin hier angekommen und ich fühlte mich vom ersten Tag an wie zu Hause, also vertraut, und das ist nicht so selbstverständlich, weil Peru ist doch ein, ich würde mal sagen, ein klassisches Drittweltland. Es gibt zwar viel Reichtum, aber eben auch Armut. Es ist vieles improvisiert Peru war damals 1980 gerade zur Demokratie zurückgekehrt. Oder man muss sagen, zum ersten Mal in der Geschichte von Peru gab es wirklich eine Demokratie, die diesen Namen verdiente. Und ich bin da angekommen und das war aber zugleich der Moment, als dieser Guerillakrieg des leuchtenden Pfades anbrach. Das wusste ich damals noch nicht. Und ich bin da also mitten in diesen Prozess hineingeraten, also wirklich wie die Jungfrau zum Kinde. Und ich ging dann natürlich in die Anden, in die Hochanden, wo eben diese Alpaka-Pullis hergestellt werden. Und das eigentlich die Indios, das waren eigentlich die Menschen, die ich als Erste kennenlernte. Ich war da weit und breit der einzige Weiße. Und das hörte man auch an meinem Dialekt, den ich dann sehr schnell lernte oder mir zugeeignet habe. Mhm. Und ja, das war die Welt, diese Welt der Indios, in der ich mich aus welchem Grund auch immer wohlfühlte. Und da habe ich dann eben auch meine spätere Frau kennengelernt. Sie war Kindergartenlehrerin. und haben Kinder gehabt und sind dann nach ein paar Jahren doch in die Schweiz gekommen, nachdem ich hier meine ersten Reportagen schon oder Artikel geschrieben hatte, eben über dieses Thema des leuchtenden Pfades, über den Terror dieser Guerillas und den Gegenterror, auch der Repression oder der staatlichen Repression. Das waren meine ersten journalistischen Anfänge und das war natürlich etwas, was mich sehr geprägt hat.
Du hast dann auch erzählt, dass deine spätere Schwiegermutter die Nachbarn davon überzeugt hat, der fremde Gringo ist Journalist, obwohl du das noch gar nicht warst damals. Also man kann dann schon sagen, Peru war am Ende der Ort, der dann nicht nur zur neuen Heimat geworden ist, sondern auch den eigentlichen Beruf so angebahnt hat, oder?
Ja, das war so. Also ich bin dann wirklich hier etwas auf die Welt gekommen. Oder ich habe dann gesehen, also welche Luxusprobleme wir da in Europa haben. Also meine Frau, muss man vielleicht noch erzählen, die kommt aus einer sehr armen Familie. Die kommen ursprünglich aus den Hochanden, eine Indio-Familie. Ein großer Familienclan, der mich aber sofort, also wirklich mit offenen Armen aufgenommen hat. Und ich habe dann dort eben auch dieses Feeling, wenn man in einem solchen Clan geborgen ist, das ist, es war in dem Sinne, ich hatte zwar auch eine Familie, eine sehr schöne Familie in der Schweiz, aber das war irgendwie noch etwas anderes, weil es gibt auch, ich meine, es gibt hier kein Sozialamt, keine Versicherung, kein nichts. Die Familie, das ist deine Pensionskasse, deine Krankenkasse, deine Versicherung, dein alles. Und eben, das war eine sehr arme Familie eigentlich, aber sehr geordnete Leute, 7 Kinder, also es waren 7 Geschwister. Das hat mich dann ein bisschen aufwachen lassen, das hat mich sehr geprägt. Ich habe gesehen, ja mein Gott, was hast du da für Luxusprobleme? Und dann, als die Kinder kamen, habe ich gesehen, ja, jetzt musst du das mit diesen Alpaka-Pullis, das ist ja ist nicht das, was du vom Leben erwartest. Und dann sind wir dann in die Schweiz gekommen, etwa 85, glaube ich, 85. Und dort habe ich dann eine ziemlich straight, eine journalistische Karriere hingelegt. Ich habe eine Ausbildung gemacht, journalistische Grundausbildung. Und dann von der Pike auf, zuerst als Gerichtsreporter, und dann sehr schnell bei der NZZ, Neuer Zürcher Zeitung, und dann so die Karriereleiter hoch, kam dann nach Stern, Hamburg, Geo als Reporter. Und da war ich dann eben auch schon früher bei der NZZ eben viel in Südamerika unterwegs. Und so habe ich meinen Kontakt eigentlich nicht nur zu Peru, sondern eigentlich zu ganz Südamerika immer, ja, es ist immer am Leben geblieben.
Lass uns gleich mal beim Thema Journalismus bleiben. Denn ich finde, der Beruf ist wichtig und prägt einen und trägt einen auch über die Jahrzehnte natürlich hinweg und ist für den Broterwerb, was ja quasi die Basis für dein Leben in Südamerika ist. Deswegen, du recherchierst dort nicht vom Schreibtisch aus, das muss man sagen, sondern du gehst seit Jahrzehnten direkt zu den Menschen hin. Ist Journalismus in Lateinamerika automatisch so ein bisschen persönlicher und unmittelbarer als bei uns oder ist Journalismus einfach auch dort der Journalismus wie bei uns?
Ich muss es so sagen, die Schweiz ist eigentlich ein journalistischer Albtraum, weil da, ich meine, da, ja, es gibt schon viel zu berichten, aber nicht wirklich diese großen Katastrophen und diese irren Geschichten. Und hier in Peru oder auch eben Bolivien, Kolumbien, da liegen die verrückten Geschichten auf der Straße herum. Peru hat zwar nicht eine lange demokratische Tradition, aber die Medienfreiheit und die Meinungsfreiheit, die wurde hier immer stets hochgehalten. Und es wäre auch undenkbar, auch ja, diese eigentlich Zensur und Selbstzensur, wie ich sie heute vor allem in Deutschland sehe, das wäre hier absolut undenkbar. Also eben auch diese Bestrebungen, das Internet zu kontrollieren. Also was hier sich die Journalisten leisten, auch an Frechheiten, zum Teil stimmt dann nicht alles, aber die Meinungsfreiheit steht hier über allem. Und ich habe hier von den peruanischen Journalisten unglaublich viel gelernt. Also in den 80er Jahren, in meinen Anfängen, war das auch ziemlich gefährlich hier, weil es eben eine Kriegssituation war. Und also Chapeau, die haben sich da reingestürzt, eben damals war die Kommunikation noch nicht so großartig. Und das war eben auch immer mein Anspruch. Also ich sah mich immer als Reporter, wollte eben nicht vom Schreibtisch aus arbeiten, sondern hingehen, mit den Menschen reden, sehe, wie die Dinge wirklich sind. Und da vielleicht noch ein letzter Punkt, da hatte ich wirklich auch Glück in den, ja, vor allem 80er und 90er Jahren. Da war der geschriebene Journalismus, ja, das war die Königsdisziplin. Und da hatte ich dann das Glück, ich habe zuerst eben bei der Neuen Zürcher Zeitung, konnte ich da die großen Reportagen schreiben, da ist man irgendwie einen Monat oder 3 Wochen irgendwo hingereist und hat dann darüber geschrieben und dann später auch bei Stern und vor allem auch bei Geo. Das war dann wirklich so die Luxuszeit, wo man diese großen Reportagen recherchieren und schreiben konnte, vor Ort gehen. Und das waren wirklich die goldenen Zeiten und das war ein Glück für mich. Und dann ab 2005 war ich dann bei der Weltwoche in der Redaktion und da habe ich dann halt dann vor allem in der Schweiz und in Deutschland, Europa recherchiert und geschrieben. Und da habe ich, ja, wurde ich ja vor allem bekannt, auch wegen meinem Investigativjournalismus. Also Pressekonferenzen habe ich gemieden, Pressesprecher sind der natürliche Feind des recherchierenden Journalisten. Und ich war selten im Büro, also meistens unterwegs auf Recherchen. Das war so mein Elixier.
Wir sind ja eine Auswanderersendung,
ja,
und lauschen deinen Worten und deinen unglaublichen Erfahrungen und deinem Erfahrungsschatz. Aber Auswandern ist für viele gerade eben keine Sache von Jahrzehnten, wie bei dir, sondern relativ frisch, gerade seit Corona und so weiter. Viele Hörer spielen zumindest gedanklich mit dem Auswandern. Peru steht dabei vermutlich aber nicht so ganz weit oben auf der Liste. Wie schwierig wäre es heute überhaupt, sich dort dauerhaft niederzulassen?
Peru ist heute sicher kein klassisches Auswanderungsland mehr. Das war es übrigens einmal. Also es gab eigentlich Anfang des letzten Jahrhunderts gab es viele, auch Schweizer, Deutsche, die hier ausgewandert sind. Und das waren nicht nur Altnazis, die nach dem Krieg oder Juden, die vor dem Krieg hier rüberkamen, sondern Südamerika war eben auch ein Dorado, also der amerikanische Traum und sehr offen für die Migration. Das hat sich dann sehr stark geändert, als während der Militärdiktatur von Velasco Alvarado, das war eine linke marxistische Militärdiktatur zwischen 69 und 75 bis 80, dann bis zur Rückkehr zur Demokratie. Und da wurde eigentlich Peru ziemlich unattraktiv. Man hat auch viele Ausländer, vor allem ausländische Firmen, hat man verstaatlicht und die Leute dann eben rausgeschickt. Also, und Peru ist jetzt nicht eine Traumdestination mit wunderbaren Stränden und irgendwie easy life. Also bei mir hat das sicher auch damit zu tun, eben ich kam hier durch Zufall eigentlich und habe mich dann irgendwie verliebt in dieses Land, das auch sehr viele hässliche Seiten hat. Also es gibt auch sehr viele Ungerechtigkeiten. Und ich war dann 2022, das war damals eben 60 oder 62 geworden und habe gesagt, ja, irgendwie auch diese Corona-Zeit, das hat mich also auch sehr beschäftigt. Ich war ja ein Covid-Idiot der ersten Stunde. Also ich war gegen diese Lockdowns, weil ich der Überzeugung bin, dass sie mehr Schaden angerichtet haben, als Nutzen gebracht haben. Meine Frau, die steuerte auch auf die Pensionierung zu. Da habe ich gesagt, schau mal, oder haben wir uns gesagt, wir machen einen sauberen Schnitt. Jetzt gehen wir wieder nach Peru zurück. 2022 war das. Es wäre vielleicht nicht für jeden empfehlenswert. Für mich war es eine Rückkehr in ein Land, das ich sehr gut kenne, wo ich Familie habe, wo ich weiß, wo ich mich sozusagen fast wie ein Fisch im Wasser bewege. Es ist ein Land, wo die ungeschriebenen Gesetze wichtiger sind als die geschriebenen Gesetze und diese ungeschriebenen Gesetze, die muss man kennen. Aber wenn man sie kennt, kann man hier eigentlich sehr sicher und gut leben. Und wie gesagt, ich bin immer noch viel unterwegs. Also ich reise ja eben für die Weltwoche oder auch für Kontrafunk, berichte ich ja da jetzt eben auch, war ja kürzlich in Venezuela, ganz spannend auch, was jetzt hier stattfindet, oder diese dieser Wechsel von all diesen linken Experimenten, die jetzt eigentlich alle gescheitert sind und da die ganze Region, die driftet nach rechts und das ist wirklich eine spannende Entwicklung, die ich hier mitverfolgen kann. Und dazwischen habe ich dann aber eben auch hier mein Landhaus mit meinen 4 Hunden. Und da habe ich immer etwas zu tun.
Und was sind das zum Beispiel für ungeschriebene Gesetze? Also vielleicht kommt der ein oder andere ja dann zurecht, wenn er sich dann mit diesen geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen in Peru ein bisschen auskennt.
Ja, also ich kann eine Anekdote kann ich dir erzählen. Am ersten Tag, als ich in Lima ankam, das war 4 Uhr in der Früh, da bin ich mit einem Taxi ins Zentrum gefahren. Und mir ist aufgefallen, dass der Taxifahrer bei den Rotlichtern ist er durchgebrettert. Und wenn es grün war, war er immer sehr vorsichtig, ging auf die Bremse. Und da habe ich gesagt, schau mal, ich verstehe jetzt nicht, warum gehst du bei Rot durch und bei Grün nicht? Ist das hier umgekehrt? Sagt er, ja, weißt du, es brettern um diese Zeit alle bei Rot über die Kreuzung und deshalb sind alle vorsichtig bei Grün. Und man verlässt sich darauf, oder? Und irgendwie, das war so meine erste Erfahrung und es ist etwas Typisches, wirklich auch zum Beispiel, ich bin jetzt gerade dran, für meinen Sohn hier eine Liegenschaft bauen will und oder ein Mehrfamilienhaus, ein Investment. Ich bin daran, jetzt die Bauführung hier oder den Bau zu kontrollieren. Und da muss man einfach mit diesen Menschen, wenn man sie kennt und auch einen persönlichen Draht, guten Draht herstellen kann, dann kann man sehr gut mit diesen Menschen arbeiten. Das heißt aber auch, du bist der Patron. Du sagst, wo es lang geht. Du musst dir Respekt verschaffen.
Und Führung ist dann aber auch Verantwortung. Die haben das Recht, von dir geführt zu werden und sich von dir führen zu lassen. Aber du musst es dann auch machen, ne?
Ja, und wenn er ein Problem hat, dann muss ich für ihn schauen. Oder es ist dieses patronale Denken, das hier immer noch sehr tief verwurzelt ist und das ich auch kenne. Und ich habe Leute auch hier, ich habe ja noch eine Wohnung schon länger, also über 10 Jahre, die ich dann jeweils per Airbnb vermietet habe. Und da habe ich mit Leuten hier, brauchte ich ja Personal hier, die das betreuten. Und das sind Leute, die seit eben 15 Jahren für mich arbeiten und die würden für mich durch die Hölle gehen. Aber ich eben für sie auch, oder? Und das ist, es ist letztlich eben, das ist nicht einfach, weil wir nette, liebe Menschen sind, sondern sie wissen, sie sind auf mich angewiesen und ich weiß, ich bin auf sie angewiesen. Also diese Abhängigkeiten, die schafft dann auch, ja, Vertrauen. Ich kann dir noch ein anderes Beispiel sagen. Ich habe jetzt gewusst, okay, nächste Woche ist Nationalfeiertag und da machen die Brücke und so. Und da weiß ich, viele oder die meine Arbeiter, die kommen ja alle aus den Provinzen, aus den Hochanden und diese Woche werden die in ihre Heimat reisen wollen. Also sie haben zwar, das sagen sie dann vielleicht nicht, weil sie befürchten, den Job zu verlieren, aber dann sind sie dann plötzlich weg und das musst du einfach voraussehen.
Jetzt haben wir viel über Peru gesprochen und jetzt sind wir mit den ganzen Eigenschaften, die du da beschrieben hast und deinen ganzen Erlebnissen auch so tief in die Charaktereigenschaften des Landes, auf die man so ein bisschen aufpassen soll. Das klingt so danach, wer das Abenteuer sucht und das Unbekannte, der darf es gerne mal in Peru versuchen. Man sollte vielleicht jetzt nicht gleich die ganze Familie und Hund, Kegel und Gepäck mitnehmen, sondern sollte es vielleicht mal als Single erst probieren. Aber es ist nicht ganz unmöglich. Es ist wahrscheinlich auch nicht allzu teuer, wenn man diejenigen, die die Hand aufhalten, dann vorerst mal zufriedenstellt. Aber wie ist das mit den Lebenshaltungskosten? Noch ganz kurz vielleicht.
Es gibt also auch sehr positive Seiten. Eben, also die peruanische Währung, die ist seit 40 Jahren, ist frei konvertibel. Also man kann hier mit Dollar oder was auch immer bezahlen. Die sind sehr geschäftstüchtig, die Peruaner. Und es kostet etwa, man kann damit rechnen, dass die Kosten etwa 4-mal tiefer sind. Also ein peruanisches Sol oder ein Franken sind 4 Soles. Und man kann etwa davon ausgehen, dass man meistens für einen Sol so viel bekommen würde, wie man in Europa für einen Euro oder für einen Schweizer Franken erhalten würde. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt dann auch Importprodukte, die sind keinesfalls günstiger, oder? Und man kann mit sehr, sehr wenig Geld leben hier. Aber wenn man sich dann etwas, einen für uns gewohnten, für uns Europäer gewohnten Lebensstandard leisten will, kann das also auch sehr teuer sein. Aber also es gibt noch einen Geheimtipp für Leute, die das wirklich in Betracht ziehen, mal nach Peru auszuwandern. Es gibt eine Gegend, Oxapampa, das ist auf der Amazonasseite, aber etwa ja, auf 2000 Meter Höhe. Ja, es war mal ursprünglich eine deutsche Kolonie, die haben sich aber alle mit den Einheimischen vermisst. Und das wäre, ist wirklich ein wunderbares Gebiet, wunderschönes, sehr angenehmes Klima, wo man also als auch Deutscher oder Schweizer oder Österreicher da eine Farm kaufen könnte und dort sehr gut leben kann. Also Peru ist, das muss man auch noch sagen, ist eigentlich eben ursprünglich ein Einwanderungsland. Es ist zwar sehr stark indianisch geprägt, also 70% oder 80% der Bevölkerung sind Indios oder Mestizen, also man kann das meistens nicht so genau unterscheiden oder nicht meistens. Es sind eigentlich wahrscheinlich fast alle Mischlinge. Und das ist schon speziell. Das unterscheidet Peru schon etwa von Argentinien oder Chile, wo wir völlig weiße Bevölkerung haben, oder auch Kolumbien. Also es ist schon speziell. Und man merkt auch, dass es gibt dann noch 20.000 Jahre Geschichte hinter dem, was wir hier leben. Und das merkt man schon. Und die Menschen sind anders. Indios sind keine Lateiner. Sie sind etwas melancholisch, etwas sentimental. Ja, entweder man kommt gut zurecht mit ihnen und mag sie, etwas lethargisch auch manchmal, phlegmatisch, etwas eigenartig. Man liebt das oder man findet das fürchterlich. Ich komme jetzt sehr gut damit zurecht. Und die sind auch sehr, sehr offen gegenüber Fremden. Also man schließt Zuwanderer eigentlich in die Arme. Also ja, das ist auch diese halt Zuwanderungstradition, die es auf dem ganzen amerikanischen Kontinent gibt. Also ich könnte es so zusammenfassen, wenn Sie an Peru denken, dann machen Sie sich zuerst vertraut mit diesem Land, reisen Sie ein paar Mal, schauen Sie sich das an, machen Sie sich keine Illusionen, aber vielleicht, wenn Sie der richtige Typ sind, so wie ich, dann können Sie hier sehr glücklich leben.
Und damit hat sich Alex Bauer jetzt direkt an Sie, liebe Hörer, gewendet. Das sind auf jeden Fall gute Tipps, die wir versuchen zu beherzigen, sollte Peru in die engere Auswahl kommen. Jetzt sind wir schon auf der Zielgeraden unseres wunderbaren Gespräches. Und zum Schluss würde mich noch interessieren, was ist das, lieber Alex, was du in drei Worten vielleicht über dich und deine Auswanderung und dein Leben in Südamerika gelernt hast?
Ja, es kommt immer anders, als man denkt.
Sehr schön. Auf Deutsch, man muss flexibel sein. Ja, so.
Ja. Also genau. Man muss immer auf das Schlimmste vorbereitet sein und das
Leben
Gute
in der
genießen,
Lage.
Oder?
Ja, das ist sehr schön. So ist es, ja. Und jetzt ganz zum Schluss, Südamerika nimmt uns ja fast schon immer in die Arme, auch wenn es gerade um die Musik geht. Deswegen, welches schöne Musikstück hast du mitgebracht, was dich gerade vielleicht auch an Peru begeistert und was das Land auch repräsentiert?
Ja, es ist das Duo Huayra, Cholita de Ojos Azules. Also Cholita ist eine Indianerin mit blauen Augen. Das Ganze ist etwas sentimental. Es ist eigentlich an den Huayno angelegt, also eigentlich die Musik in den Anden. Und ja, eben, vielleicht etwas schmalzig, aber so sind die Peruaner halt. Viel Herz und ja, wenn sie die Musik anspricht, dann haben sie schon eine ganz gute Chance, dass sie in Peru auch gefallen wird.
Lieber Alex Bauer, das war ein extrem interessantes und unterhaltsames Gespräch über deine Auswanderung, deine Erfahrungen. Ich bin gespannt, vielleicht meldet sich der ein oder andere ja, der nach Peru jetzt auswandern möchte. Dir alles Liebe auf den südamerikanischen Kontinent und wir hören uns bei Kontrafunk aktuell oder 1820. Danke dir.
Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis dann, tschüss.
No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. Tu mirada transparente como el verde del sol. Tu mirada transparente como el verde de un zarzal. Cholita y de ojos azules como el hito de mi amor. Cholita y de ojos azules como el hito de mi amor. Thank you. no sabía que en el campo crecía tan bella flor. No sabía que en el campo crecía tan bella flor. Bañadita de rocío, color de carne en su piel. Bañadita de rocío, color de carne en su piel. Invita a mis guiñones y no me hagas más sufrir. Invita a mis guiñones y no me hagas más sufrir.
Liebe Hörer, die Vereinigten Staaten sind für viele bis heute das klassische Auswanderungsland. Der Traum vom Neuanfang, von mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten, der lebt bis heute. Gleichzeitig wird wohl über kein anderes Land so leidenschaftlich gestritten wie über Amerika. Und wenn es um die USA geht, dann fällt in den vergangenen Jahren ein Bundesstaat besonders häufig, nämlich Florida. Während der Corona-Zeit wurde der Sunshine State zum Gegenmodell vieler anderer Regionen. Gouverneur DeSantis machte weltweit Schlagzeilen und plötzlich schaute die halbe Welt auch so ein bisschen auf Florida. Meine jetzige Gesprächspartnerin kennt diesen Bundesstaat allerdings nicht aus den Nachrichten, sondern aus ihrem Alltag. Sie lebt seit vielen Jahren dort und berichtet als USA-Korrespondentin für den Kontrafunk regelmäßig über Politik, Gesellschaft und das Leben in Amerika. Viele von Ihnen, liebe Hörer, kennen ihre Stimme aus 1820 oder Kontrafunk aktuell. Und heute wollen wir mal den Menschen hinter der Korrespondentin kennenlernen. Hallo Susanne.
Hallo. Hallo aus Florida vor allen Dingen.
Zunächst mal, wenn wir heute über dein Leben in Florida sprechen, dann wirkt das fast selbstverständlich. Tatsächlich beginnt jedes Leben in einem neuen Land erstmal, erst recht in den USA, mit einer Entscheidung. Wie fing deine Amerika-Geschichte überhaupt an? Was hat dich damals über den Atlantik gezogen?
Also ganz profan war das im Prinzip. Ich wollte Geld anlegen in einem anderen Land, weil ich gedacht habe, Deutschland, besser, wenn ich mir eine Immobilie kaufen will, mache ich es nicht in Deutschland, ich mache es in einem anderen Land. Ich wollte eigentlich etwas in Las Vegas kaufen, rund um Las Vegas herum, weil ich die Gegend dort wahnsinnig schön fand. Und dann hat mir ein Makler gesagt, wenn ich das vermieten will, werde ich Bachelor-Partys haben. Das heißt, ja, wir wissen, sie feiern und das, was reinkommt, geht manchmal auch nicht im Badezimmer raus, sondern woanders. Und dann hat mir ein anderer Makler erzählt, in Florida, da hast du Mieter, das sind Rentner, die bleiben ein halbes Jahr und die hinterlassen alles ganz ordentlich. Und dann habe ich gedacht, na, das klingt doch besser. Und bin nach Florida gefahren. Jetzt bin ich seit ich denken kann, in Amerika unterwegs. Ich habe sämtliche Bundesstaaten bis auf Alaska und Hawaii gesehen. Florida gefiel mir auch und es war also der rein rationale Grund, wenn ich hier etwas kaufe und an Urlauber vermieten möchte, ist es hier die bessere Location. Aus dieser pragmatischen Lösung ist mittlerweile aber eine ganz tiefe Liebe geworden.
Die USA gelten zwar als dieses klassische Einwanderungsland und gleichzeitig ist es aber eines der Länder mit den strengsten Einwanderungsregeln. Wir haben im Vorgespräch gerade drüber geredet. Viele stellen sich das so ein bisschen nach Hollywood-Manier vor. Koffer packen, Flug buchen und bleiben. So einfach ist das aber mittlerweile gar nicht mehr. Erzähl mir mal, wie sich das so gewandelt hat und was es überhaupt für dich heutzutage bedeutet, in den USA zu leben und wie kompliziert das mittlerweile geworden ist.
Also ich glaube, es war noch nie so einfach, wie Hollywood sich das vorgestellt hat. Es gibt zum Beispiel diesen Film, berühmt mit Gérard Depardieu, der heißt Green Card, wo ein bisschen rauskommt, was passiert, wenn ein Paar einfach heiratet, damit der andere die Green Card bekommt. Übrigens nach wie vor eine sehr beliebte Methode hier in den USA. Und dass, wenn man dabei erwischt wird, es durchaus Folgen haben kann. Also es ist keine aktuelle Entwicklung, dass es schwierig ist. Das war es im Prinzip schon lange. Es ist aber in der letzten Zeit natürlich bedingt durch die Grenzöffnung unter Biden und die jetzige Grenzschließung unter Trump noch mal etwas schwieriger geworden, weil was Trump macht, er hat den Weg zur illegalen Einwanderung geschlossen, aber noch keine adäquaten neuen Wege zur legalen Einwanderung gefunden. Das heißt, die meisten Deutschen, die ich hier treffe, und es ist jedes Mal ein Gespräch, mit welchem Visum bist du hier, wie lange darfst du hier bleiben, wie hast du es geschafft, beziehungsweise wenn Deutsche noch in der Planung sind, ist immer die Frage, kannst du mir Ratschläge geben, kannst du mir irgendwelche Tipps geben, wie ich es schaffen könnte, nach Amerika zu kommen. Die meisten Deutschen kommen auf einem E-Visum. Das ist ein Visum, mit dem sie hier in eine Firma investieren oder eine eigene Firma aufbauen und dann arbeiten. Es gibt natürlich nach wie vor Deutsche, die verlieben sich in einen Amerikaner, heiraten den, kommen her und können über ihn quasi die Green Card beantragen. Das sind so die Wege. Es gibt die Studentenvisa, mit denen man kommt. Und wenn man dann ein erfolgreiches Studium absolviert hat und einen Job bekommt, dann können die Firmen für einen etwas beantragen. Es ist aber, ganz ehrlich, niemals leicht in die USA zu kommen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe dafür, warum die Leute dies dann geschafft haben. Irgendwann alle sagen, proud to be American. Und warum die Nationalhymne hier gesungen wird mit einer Inbrunst, die ich in Deutschland noch nicht erlebt habe. Und warum hier tatsächlich die Einwanderer sich als Amerikaner fühlen und super stolz darauf sind, ohne dabei ihre eigene Identität, ihre eigene Herkunft zu verleugnen.
Florida gehört inzwischen zu den am schnellsten wachsenden Bundesstaaten Amerikas. Jahr für Jahr ziehen Hunderttausende Menschen dorthin. Du hast die Rentner schon angesprochen, aber die kommen dann aus New York, Kalifornien, Illinois. Viele suchen niedrige Steuern, mehr Sicherheit oder einfach nur Sonne. Also spürt man diesen Boom auch im täglichen Leben?
Unbedingt. Unbedingt. Also wenn ich mich an die Zeit erinnere, als wir hierher gekommen sind, das ist mittlerweile über 10 Jahre her, da gab es wirklich Ecken. Ich bin gefahren und habe kein einziges Haus, keine einzige Siedlung gesehen auf dem Weg zu einem Bekannten oder zu einem Supermarkt oder was weiß ich. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Es ist zugebaut. Es sind ganz viele neue Siedlungen entstanden. Es sind ganz viele neue Communities entstanden. Viele neue Häuser gebaut worden, Zentren gebaut worden. Das macht sich stark bemerkbar. Es ist ja klar, wo sollen die Menschen bleiben? Ich kann nicht verlangen, dass hier 100.000 im Jahr hinziehen und die sollen auf der Straße schlafen. Das merkt man sehr stark. Was ich dagegen überhaupt nicht merke, ist, dass diese Leute aus blauen, wie es heißt, Bundesstaaten kommen. Das heißt, aus Bundesstaaten, wo die Demokraten an der Macht sind. Anfangs hatte man ja Angst, dass die dann unseren Florida-Lebensstil hier etwas aufwühlen wollen und uns auch woke machen wollen. Gar nicht der Fall. Ist überhaupt gar nicht der Fall. Es scheint so, dass Florida jeden in seinen warmen Arm nimmt, jeden begrüßt und zu jedem sagt, komm, ganz gelassen, zieh die Flipflops an und dann reden wir weiter.
Da herrscht so ein bisschen Waffenstillstand. Das, was Kalifornien früher eigentlich war, ne?
Genau,
so.
Ja, genau.
Florida ist ja auch für viele Europäer vor allem ein Urlaubsziel. Also wir denken an Miami Beach, an Key West oder auch an Orlando. Du lebst aber das ganz normale Alltagsleben auch. Wie fühlt sich denn Florida an, wenn man morgens nicht in den Urlaub startet, sondern sich einfach ein Brötchen holt oder zur Arbeit fährt, falls es ein Brötchen dort überhaupt gibt?
Die Brötchen backen wir selber, die kann ich nicht kaufen. Arbeiten tue ich zu Hause, da fahre ich also auch nicht hin. Aber es ist natürlich ganz anders als für die Leute, die hier im Urlaub sind. Wir fahren vielleicht 1 bis 2 Mal im Monat zum Strand, nie tagsüber, das ist mir zu heiß. Wir fahren dann abends zum Sonnenuntergang hin. Wir sitzen nicht so viel draußen wie die deutschen Urlauber, die kommen, draußen sitzen. Wir haben uns mittlerweile so an die AC gewöhnt. Wir sind so amerikanisiert, dass wir sagen, ich sitze doch nicht bei 40 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 100% draußen auf der Terrasse, wenn ich wunderbar hier in meinem auf 25 Grad runtergekühlten Wohnzimmer sitzen kann. Das ist für deutsche Touristen völlig unverständlich. Die möchten draußen sitzen, was ich sehr gut verstehen kann. Das habe ich am Anfang ganz genauso gemacht. Aber mittlerweile verstehe ich auch die Amis, die sagen, nein, nein, also draußen sitzen kann ich im Winter. Dazu muss man sagen, der Winter in Florida ist besser als jeder Hochsommer in Deutschland von den Temperaturen her. Und der Sommer, den wir jetzt gerade haben, ist einfach brutal. Und da bleibt man drin.
In Europa definieren wir Lebensqualität über Kultur, über Geschichte oder auch Infrastruktur, weil wir sagen, boah, die Busse fahren, ne, die Straßen sind super, das Handynetz ist da. Würdest du sagen, dort lebt man anders, vielleicht sogar ein bisschen bewusster?
Ich glaube, dass man hier sehr bewusst lebt, weil man sehr viel Kontakt, gezwungenen Kontakt zur Natur hat, weil die Natur hier viel spürbarer ist. Es ist zum Beispiel, wir sind jetzt in der Hurricane Season. Ich muss jederzeit den Wetterbericht in den Augen behalten, um zu sehen, kommt da ein Tropical Storm heran? Muss ich die Sonnenschirme reinholen? Muss ich irgendwas machen? Wenn es ein wirklicher Hurricane ist, sitzt ganz Florida vor dem Bildschirm und überprüft, wann kommt der, wo wird er einschlagen, etc. Ich habe hier Regenfälle, die sind nicht mit einem deutschen Regenfall zu vergleichen. Wenn ich einmal zum Auto gehe, bin ich tropfnass bis auf die Unterwäsche. Es ist ein Blitzen, ein Donnern. Es ist ein Wetter, was intensiv ist. Die Natur ist hier viel intensiver. Ich spüre sie. Wenn ich bei 100% Luftfeuchtigkeit nach draußen gehe, spüre ich die Luft. In Deutschland habe ich das nie so empfunden. Das ist hier tatsächlich, man ist mehr verbunden mit der Natur, mit dem ganzen Umfeld herum. Und gleichzeitig, du hast über Infrastruktur gesprochen, die ist hier tausendmal besser als in Deutschland. Also wenn hier eine Straße kaputt ist, wird sie repariert und zwar pronto. Und das geht so, dass vor mir ein Asphaltierwagen fährt, dahinter fahren drei Asphaltier-Plattdrückmaschinen, sage ich jetzt mal als Laie, weil ich nicht den Fachausdruck kenne. Dahinter laufen Leute, die Sand drauflegen und dahinter ist schon wieder das erste Auto. Ich habe sowas in Deutschland noch nie erlebt. Da geht eine Straßenarbeit nicht so, dass erstmal 5 Monate eine Straße gesperrt wird, bis der erste Arbeiter auftaucht, sondern hier wird geguckt, hier wird gesagt, ja, muss gemacht werden und dann geht der Trupp abends los und es wird eine Straße asphaltiert. Das ist hier viel mehr diese Hands-on, diese Ärmelhochkrempel-Mentalität. Es ist Bürokratie durchaus auch gegeben. Also es ist ein Mythos, dass es hier keine Bürokratie gibt. Aber es passieren Dinge viel schneller und man hat das Gefühl, hier arbeitet das Government, also die Regierung, für mich und nicht gegen mich.
Nehmen wir mal an, einer unserer Hörer möchte tatsächlich nach Florida auswandern, also USA einmal und Florida vielleicht direkt, weil wir das jetzt gehört haben, alles und das sehr attraktiv ist. Wie müsste er denn konkret vorgehen? Oder Green Card haben wir jetzt gehört, Studentenvisum ist vielleicht ganz kurz angeklungen, Arbeitsvisum. Aber gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man sich hier einfach, also nicht mal auf Dauer, aber für einen gewissen Zeitraum, den ja auch du aktuell hast, also du hast, glaube ich, gesagt, dein Journalistenvisum geht gerade oder insgesamt 5 Jahre, noch bis Juni nächsten Jahres. Ne? Mhm. Aber wie schafft man es denn nach Amerika für eine längere Zeit?
Also die Frage ist, was du als längere Zeit definierst. Es gibt das sogenannte Touristen. Naja, ein Jahr geht gar nicht. Ein Jahr geht gar nicht. Es gibt ein halbjähriges Visum, das ist 180 Tage gültig, das sogenannte B-Touristenvisum. Dafür gehe ich in die amerikanische Botschaft, mache vorher einen Termin, beantrage das, muss diverse Papiere ausfüllen. Und wenn das genehmigt wird in Hamburg, Berlin, Frankfurt und München sind, glaube ich, Botschaften bzw. Konsulate, dann kann ich ein halbes Jahr am Stück bleiben. Das gilt 10 Jahre lang. Ich kann ein Arbeitsvisum beantragen, indem ich eine eigene Firma mache. Ich kann versuchen, über einen amerikanischen Arbeitgeber zu kommen. Ich kann, wie gesagt, einheiraten. Ich kann versuchen, zu studieren, wenn ich noch jung bin. Ich würde immer, wirklich immer raten, einen sogenannten Immigration Lawyer zu kontaktieren. Das wäre übersetzt mit Einwanderungsanwalt, wobei es gibt gar keinen Fachbereich Einwanderung bei Anwälten. Das sind einfach Anwälte, die haben sich ein bisschen auf Amerika spezialisiert. Es gibt dafür Dienstleister geradezu und die können einen beraten. Mhm. Die können einen auch darüber beraten, ob man überhaupt in der Lage ist, eine Firma hier zu gründen. Ich sag mal, wenn ich Sachbearbeiterin in der Behörde bin und mein Mann ist festangestellter Beamter, dann ist die Chance, dass mir ein Unternehmen hier, was ich gründen und bearbeiten möchte, genehmigt wird, nicht ganz so hoch, als wenn ich schon die ganze Zeit in Deutschland freiberuflich tätig bin. Aber wirklich, ich kann nur empfehlen, wenn ich längere Zeit tatsächlich hier bleiben will, länger als die 180 Tage, die mir das Touristenvisum gibt, zu einem Fachmann zu gehen, für die Beratung Geld zu zahlen und dann anschließend auch wirklich zu wissen, was Sache ist. Im Internet schwirren ganz viele Falschmeldungen herum, die viele Leute, die ich kenne, schon viel Geld gekostet haben.
Das wollen wir gleich mal drauf eingehen. Was denn für Falschmeldungen zum Beispiel?
Oh, es wird dann gesagt, ja, dann musst du nur so und so die Firma machen und das machen. Oder du musst dieses und dieses Visum haben. Und ach, macht ja gar nichts. Du kannst mit dem ESTA-Visum jederzeit wieder neu einreisen. Nein, kannst du nicht. Und es ist wirklich nicht auf die Leute im Internet hören. Mhm. Ich kann die Falschmeldung gar nicht aufzählen. Ich kann nur sagen, ich habe selber Freunde, denen hat man gesagt, ach Quatsch, B-Visum braucht ihr gar nicht erneuern, macht einfach wieder mit Esther und dann reist ihr aus für einen Tag und reist wieder rein und dann macht ihr das eine Weile. Die kommen jetzt gar nicht mehr rein.
Und viele glauben ja auch, mit ausreichend Geld ist dann auch alles erledigt. Stimmt das überhaupt? Ich meine, wir reden von den USA, da ist Geld so quasi Ausdruck von so vielen Dingen.
Es stimmt.
Oder braucht man einfach mehr Geduld, Durchhaltevermögen und Bereitschaft, sich auch darauf einzulassen? Und mit Geld kann man nicht mehr alles regeln.
Na, doch schon. Also jetzt reden wir aber von Geld wirklich in einer Summe. Trump selbst hat gesagt, die goldene Trump-Card für 1 Million, wenn ich die kaufe, dann bekomme ich die Green Card.
Ui.
Wird aber immer noch vorher geprüft. Aber ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, ich freue mich für jeden Kontrafunkhörer, der jetzt 1 Million auf der Tasche hat und ich weiß, was er damit machen
herbei,
soll.
Herbei,
herbei! Ja, ich glaube, so viele werden es nicht sein. Ne? Also das ist schon, ich kann mich, wenn ich richtig viel Geld habe, auch als Investor in eine Firma einkaufen und dann nach 5 Jahren, wenn ich die Green Card bekommen habe, kann ich die wieder verkaufen, was eigentlich das günstigste Investment überhaupt ist. Aber wirklich, auch da kann ich nur sagen, sich ehrlich von jemandem beraten lassen, der Ahnung hat und nicht in einer Facebook-Gruppe oder in irgendeinem Social-Media-Strang sich dranhängen und denken, jetzt weiß ich Bescheid und mache das mal.
Wir haben es am Anfang erwähnt, seit letzter Woche ist beschlossen, dass die Visa eben nicht mehr so auf lange Sicht verteilt werden, sondern eben viel kurzfristiger. Was macht das mit dir? Was macht das mit deinen Plänen? Denkst du dann auch so ein bisschen wieder Richtung Heimat? Was sind eure Pläne?
Nein.
Beziehungsweise was ist dann eure Möglichkeit?
Nein, ich denke nicht an Heimat. Heimat würde für mich in meinem persönlichen Fall und auch in dem meines Mannes Norddeutschland bedeuten. Ganz ehrlich, das kommt für uns jedenfalls derzeit nicht in Frage. Ich bin jetzt als Journalistin von der neuesten Entwicklung bei Trump betroffen. Trump hat verkündet vergangene Woche, dass er die Studentenvisa auf maximal 4 Jahre beschränken möchte und die Journalistenvisa auf 8 Monate. Dann kann man verlängern. Noch ist nicht bekannt, ob ich für jede Verlängerung, die ich ja quasi nach einem halben Jahr dann machen müsste, wieder nach Deutschland reisen muss, 2 Wochen in Deutschland bleiben muss, dort meine Unterlagen einreichen und abwarten muss. Es ist noch die Frage, ob das alles durchkommt oder nicht. Was das mit uns macht, kann ich nur sagen, wir haben schon gesprochen. Was machen wir? Bleiben wir? Versuchen wir einen anderen Weg in die USA zu finden? Wir haben ja nun mittlerweile hier so viele Geschichten gehört und so viele Wege gesehen. Ich kann es noch gar nicht sagen, es ist zu frisch. Ich weiß auch noch nicht, ob es wirklich kommen wird, weil das würde ja einen internationalen Dominoeffekt haben. Man kann ja nicht sagen, ich lasse Journalisten aus Deutschland in den USA nur 8 Monate, aber Deutschland lässt die Journalisten aus den USA 5 Jahre. Da würden mit Sicherheit würden Dominosteine fallen. Es würde international sagen, ja, dann lassen wir alle nur noch 8 Monate rein. Das Ganze ist tatsächlich unrealistisch. Wenn ich mal an meine Anfangszeit denke, bevor ich als Journalist, als deutscher Journalist, der bislang in Deutschland durchaus gewusst hat, wovon er redet, bevor ich hier wirklich weiß, wovon ich rede, vergeht eine ganze Zeit. Und in 8 Monaten ist es nicht zu schaffen, das alles zu lernen, zu verstehen, im Kopf zu adaptieren, an den Hörer oder Leser weiterzugeben und dann wieder wegzugehen und der Nächste soll von vorne anfangen. Also ich sehe das Ganze sehr gespalten. Ich finde Trumps Politik ansonsten durchaus, ich sehe die optimistisch. Bei dieser Sache weiß ich nicht so ganz, aber wenn es so ist, muss ich mich damit arrangieren und muss mir einfach überlegen, bleibe ich, wozu ich tendiere und suche andere Wege oder suche was Neues. Aber der Heimatruf, der hat mich noch nicht erreicht. Ich bin ja auch immer wieder in der Heimat. Ich habe eine neue Heimat gefunden hier in Florida und die gefällt mir zurzeit deutlich besser als meine alte Heimat.
Und das ist eigentlich fast schon der wundervolle Höhepunkt unseres Gespräches und fast schon der Startschuss für unsere Schlussrunde. Denn ich würde von dir gerne wissen, was hast du über dich und dein Leben gelernt über deine Zeit in Amerika?
Dass man sich immer hinterfragen sollte, wenn man meint, meine Meinung ist richtig. Sollte man immer noch mal schauen, kann es sein, dass ich meine Meinung richtig finde, weil ich in einem Kreis lebe, wo man nichts anderes kennt. Aber wenn ich diesen Kreis verlasse und es dort andere Meinungen gibt, die völlig konträr sind zu meiner, kann es sein, dass meine gar nicht so richtig ist, sondern nur für den Platz, an dem ich mich jetzt befinde. Ich habe damals bei Covid gelernt, dass in Deutschland immer gesagt wurde, es ist alternativlos, was in Deutschland gemacht wurde, während hier in Florida genau das Gegenteil gemacht wurde. Es sind in Florida nicht mehr Menschen gestorben als in Deutschland. Ich bin glücklich und dankbar, dass ich hier sein durfte und ich sein durfte, was ich in Deutschland nicht gekonnt hätte.
Und jetzt zum Schluss wollen wir natürlich auch, weil gerade Amerika das Land, wo viele Musik entstanden ist, auf die Spitze getrieben wurde, aber auch zelebriert wurde, wollen wir wissen, was hat dich oder welches Musikstück begeistert dich, seitdem du hier bist?
Ja, ein Musikstück, mit dem ich wahrscheinlich in Deutschland nicht allzu viel angefangen hätte, was ich hier aber wunderbar finde, weil wenn man in diesen kleinen Fischlokalen, in diesen kleinen Strandbars unterwegs ist und dieses Lied gespielt wird, fast überall sitzt ein Gitarrist herum und macht Live-Musik. Die ganze Menge, die ganzen Leute, die dort sitzen, singen mit. Es wird an der einen Stelle, wo der Sänger einmal Salt singt, fügen alle hinterher dreimal ein Salty, Salty, Salty. Und das ganze Lokal singt mit. Es handelt sich um den Song Margaritaville von Jimmy Buffett. Und es ist einfach ein Song, der das Lebensgefühl am Strand in einer kleinen Kneipe abends zum Sonnenuntergang perfekt wiedergibt.
Das nehmen wir jetzt mal so mit und das passt ja auch wunderbar in die bald anstehende oder eigentlich schon voll im Gange seiende Urlaubssaison hinein. Liebe Susanne, für diesen, man kann ja fast nur sagen, Überblick, denn es ist sicherlich noch so viel mehr über Florida, über die Leute, über das Land, über die Kultur und die Politik zu erzählen, aber für diesen Überblick auch über das Thema wirklich Einwandern und dein Leben danke ich dir ganz herzlich und schicke ganz liebe Grüße nach Florida.
Danke und ich schicke liebe Grüße zurück.
Danke dir. Nibbling on sponge cake, watching the sun bake, all of those tourists covered with oil. Drumming my 6-string on my front porch swing. Smell those shrimp, they're beginning to boil. Wasting away again in Margaritaville. Searching for my lost sugar and salt. Some people claim that there's a woman
Nothing is sure but this brand new tattoo. But it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost shaker of salt. Some people claim that there's a woman to blame. Now I think, hell, it could be my fault. Stepped on a pop top, cut my heel, had to cruise on back home. But there's booze in the blender, and soon it will render that frozen concoction that helps me hang on. Wasting away.
Liebe Hörer, das war der Fernruf im Kontrafunk für diese Woche. Wir waren bei unseren Korrespondenten in Südamerika, in Peru, bei Alex Bauer und Susanne Heger in Florida, USA. Nächste Woche haben wir auch etwas ganz Feines für Sie vorbereitet. Sie kennen ja vielleicht unsere Fernruf-Spezialsendungen, in denen wir die Wunschmusik unserer Teilnehmer zusammengefasst haben. Nächste Woche läuft der letzte Fernruf vor der Sommerpause bis zum 31. August. Werden wir dann feine, ausgewählte Wiederholungen senden. Und nächste Woche stimmen wir uns dann mit der Musiksendung darauf ein. Wenn Sie Fragen haben oder selber über Ihre Auswanderung sprechen wollen, schreiben Sie es mir gerne über fernruf@kontrafunk.radio. Ich bin Gernot Danowski, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.